Der demokratische Mensch ist also schwach geboren, um in der Demokratie als Eigentümer stark und durch seinen Eigensinn frei und souverän zu werden. Das ist das, was die gesamte abendländische Kultur im Grunde genommen ausmacht. Und ich meine übrigens auch die gesamte Weltkultur, auch China und Japan und Indien und so weiter. Alle diese Kulturen stehen vor diesem Grundphänomen. Und das ist kein Privileg oder kein Eigentum des Abendlandes, sondern wir haben hier in der Demokratie in der Stadt einen Durchbruch gemacht, der immer wieder versucht worden ist zu zerstören. Die Zerstörung des Eigensinns und des Eigentums im Kloster, in der Clangesellschaft, die da dahinter steckt, die ist elementar ein Angriff aus der Tiefe unserer kulturellen Erinnerung. Die kulturelle Erinnerung hat eben diesen zweiten Raum des Klosters ins Abendland gebracht und der war eine vollkommen sektiererische Veranstaltung. Am Ende scheitert das Kloster an einer Hybris. Ja, wir müssen auch jetzt über die Hybris des Abendlandes sprechen. Die Hybris des Abendlandes ist die Überdrehung der menschlichen Freiheit bis dorthin, wo er die absolute Unfreiheit in einer Gemeinschaft organisieren möchte, die alles zum Stillstand bringt. Das Kloster möchte die Welt zum Stillstand bringen und alles das, was darin geschieht, als Wiederholung des göttlichen Auftrags zu verstehen. Dann kommt Luther. Luther bricht dieses Dogma auf. Er sagt, die menschliche Freiheit. Was ist eigentlich in und mit diesem Jesus geschehen? Was haben die also mit, im Grunde genommen, mit Gott gemacht? Und das Erste ist natürlich, dass er, als er in Rom war, gesehen hat, die haben Gott verweltlicht. Die haben also alles zu Geld gemacht. Und der Christenmensch ist ein manipuliertes Ding geworden. Diese Auseinandersetzung, diese innere Auseinandersetzung führt bei Luther zu zwei Schritten. Erstens tritt er aus dem Kloster aus und heiratet dann die von Bora. Und zweitens macht er etwas, dass wir den Schritt in die Freiheit nennen. Im Schritt in die Freiheit stößt er aber, und das möchte ich Ihnen jetzt wieder ans Herz legen, dass Sie mit mir den Gedanken nochmal zu Aristoteles zurückgehen, an ein zentrales Problem des Abendlandes, nämlich, dass der Geist und die Freiheit immer als Gott gedacht wird. Und dieses den Geist und die Freiheit als Gott denken ist für das Mittelalter die Anmaßung schlechthin. Also Freiheit, Schöpfung von Gesetzen in der Polis, das war ja das Grundanliegen des Sokrates in seiner dritten Reform. Deshalb haben die ihn im Grunde genommen auch zum Tode verurteilt und haben gesagt, er will eine neue Religion einführen. Sokrates wollte keine neue Religion einführen, das haben die missverstanden. Die neue Religion ist die Demokratie für sie gewesen. Warum ist das die Demokratie gewesen? Weil in der Demokratie die Menschen für sich selbst Verantwortung übernehmen müssen und Gesetze erfinden müssen und für ihre eigenen Handlungen verantwortlich sind. Das heißt griechisch Apokrisis, Verantwortung übernehmen nach der Krise. Und dann muss er Gesetze erfinden für sich, Handlungen. Und wir müssen in unserem Leben Handlungen erfinden. Und das haben die Griechen, als die den Sokrates dann zum Tode verurteilt haben, das muss man sich ja mal vorstellen, das war ja die Demokratie, die das gemacht hat, haben die gesagt, er will eine neue Religion erfinden und haben völlig missverstanden, dass er sie in die Verantwortung für ihre Demokratie bringen wollte. Und unter dieser Chiffre der Anklage ist eigentlich versteckt, symbolisch versteckt, dass der Inhalt dieser Anklage war, der will uns zwingen, zur Demokratie und zu unserer Schöpfung Ja zu sagen. Und das haben die natürlich für einen göttlichen Akt gehalten, worin sie recht hatten, ja, und eine Anmaßung. Jetzt komme ich wieder zu Luther. Luther greift dieses Thema Freiheit und Unfreiheit immer wieder auf. An dem arbeitet er sich ab. Das möchte ich Ihnen auch jetzt als dieses zentrale Problem des Protestantismus darstellen. Und zwar nicht in der Form, wie das der Max Weber gemacht hat, dass er gesagt hat, der kapitalistische Geist wird aus dem Protestantismus entwickelt. Das spielt zwar dann eigentlich im Nebengang eine Rolle. Der Protestantismus und Luther ist die Revolution gegen die Enteignung des Geistes. Zuerst einmal. Und das heißt, in dieser programmatischen Schrift von Luther 1520 in der Renaissance, das ist die Hauptzeit der Renaissance, wo alles umgebrochen ist, wo die zweite Moderne beginnt, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und wir wiederholen jetzt strukturell am Anfang der dritten Moderne, das ist eine weitere These, die ich Ihnen auch noch erläutern werde. Wir wiederholen strukturell diese Auseinandersetzung mit der Befreiung des Geistes, mit dem Weg zur Schöpfung des Geistes in uns selbst oder, das heißt also kreative Schöpfung oder schöpferische Zerstörung. Die Ablehnung des Geistes und die Ablehnung der eigenen Schöpfung von Geist führt in die schöpferische Zerstörung. Der Ausgangspunkt für dieses zentrale duale Problem in unserer Kultur ist paradoxerweise oder eigentlich logischerweise die Auseinandersetzung zwischen Luther und der katholischen Kirche, weil Luther versucht, auf den Geist des Christentums in seiner ursprünglichen Form zurückzugehen. Das ist die Bergpredigt und so weiter. Und das ist Jesus. Und die zentrale These von Jesus ist These der Liebe. Aber was ist die These der Liebe in ihrem Hintergrund? Freiheit zur Schöpfung und zum Problem der Freiheit der Schöpfung. Und dann sagt sein entscheidender Text von der Freiheit eines Christenmenschen. Und wenn man diesen Text liest, der wirklich zentral ist, dann beginnt er mit Jesus. Und dann heißt der erste Satz, dass wir gründlich müssen erkennen, es geht ums Erkennen, was ein Christenmensch sein und wie er getan sei um die Freiheit, also wie er gebaut sei um den Gedanken der Freiheit, die ihm Christus erworben und gegeben hat, in der Hinwendung zur Liebe. Und dann kommt leider Gottes sofort bei ihm immer wieder Sankt Paul, davon Sankt Paulus viel schreibt, will ich setzen diesen zweiten Beschluss. Und jetzt kommt das, was wir in unserer Tradition die duale Teilung zwischen Materie und Geist haben. Dann sagt er, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Dort geht es also um die Dinge. Natürlich leider Gottes auch wieder um die Frau, die untertan ist dem Herrn. Aber trotzdem ist diese Dualität wichtig, dass man auf die achtet. Die möchte ich Sie eben aufmerksam machen. Und jetzt kommt der gleiche Satz andersherum. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Dann fragt man sich, was soll das? Das ist ja ein Widerspruch. Es geht ja um die Freiheit. Also er ist der freie Herr über Dinge. Und gleichzeitig ist er der dienende Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Aber hinter dem allen Dingen steckt die Herrschaft. Die Herrschaft der Herren und der Fürsten. Und der höchste Fürst im Christentum, in der Christenheit ist Gott. Gott ist der größte Herr des Alten Testamentes und derjenige, der hinter den Fürsten steht und derjenige, der die ursprünglichste Souveränität des Pharao gibt und diese ursprünglichste Souveränität an Alexander den Großen übergibt und diese ursprünglichste Souveränität an jeden König übergibt. Und darum ging es im Investiturstreit bis zu den englischen Königen, die dem Papst gegenüber diese direkte Unterstelltheit unter Gott nie aufgeben wollten. Das müssen Sie im Kopf festhalten. Das ist dann ja, jetzt mache ich doch einen Schritt voraus und gleich nach England. Das ist die Krönungszeremonie im englischen Krönungssystem. Da haben Sie eine Stelle, die vom Fernsehen nicht gezeigt wurde, aber damals, als die Queen Elizabeth gekrönt worden ist, mussten die Fernsehkameras abgeschaltet werden. Dieser göttliche Akt durfte nicht gezeigt werden, weil er System der symbolischen Inhalte einen Geist, eine Übergabe von Geist und Souveränität darstellte, die göttlich war. Dieser göttliche Akt durfte nicht sakralisiert oder entweiht werden. Der musste sakral bleiben und der durfte nur dem König gehören. Und dort ist der König ein anderer Mensch geworden. Und die Theorie eben, die durch das ganze Abendland geht, ist, dass der König oder der Präsident in dem Augenblick, wo er geweiht ist durch Übergabeakte der Souveränität, dieses Erbe, dieses göttliche Inspiriertsein annimmt. Und dann haben wir in unserer Kultur die angebliche Lösung für das Souveränitätsproblem. Der Mensch ist also göttlich immer nur dann, wenn er gesalbt wird. Und nicht, was ich hier in meiner Grundthese schreibe, durch seinen Eigensinn frei und souverän zu werden, was wir alle machen müssen. Was will ich damit sagen? Es gibt in unserer Kultur, aus der sich auch Luther nicht verabschieden kann, der Protestantismus nicht verabschieden kann, im Übrigen, gibt es eine Grundstruktur, die sagt, dass der Mensch geteilt ist zwischen der Freiheit, die er über Dinge hat, ja, und da kann er die Menschen arbeiten lassen, da kann der Unternehmer, da hat der Max Weber recht, der Akkumulierung von Eigentum machen und kann reich werden und seinen Beruf, das heißt Calling, Englisch, unter dem Auftrag Gottes ausführen. Aber in dem Augenblick, wo er zu seiner Freiheit kommt, zur These der wirklichen Freiheit, muss er akzeptieren, nach Luther, nach dieser mittelalterlichen Theorie, dass Gott immer noch derjenige Herr ist, der über den geistigen Inhalt bestimmt, der der Schöpfer dieses geistigen Inhaltes ist, der die Substanz der Welt ist. Und das heißt, dieser zweite Satz, der Christenmensch ist ein dienbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan, steht Schrägstrich dahinter, immer er ist Gott untertan. Und das geht also dann weiter, diese Dualität, das muss man wirklich durchdeklinieren, was wir jetzt im Einzelnen nicht können. Es geht dann weiter, dass die leibliche Natur des Menschen immer der geistigen Natur Gottes unterstellt ist. Das ist der zweite Grundgedanke. Der dritte ist, dass der Mensch so inwendig ein geistiger Mensch sei. Da hat der Luther aber dann das Problem. Was ist denn dieser geistige Mensch? Der geistige Mensch, der lebt in seiner Seele. Und die Seele des Menschen ist ein absolut freies, weil er ja Christ ist, ein freies Wesen und worin er fromm sein soll, also fromm sein soll. Und dieses Frommsein muss er wiederum selber entwickeln. Und diese Seele muss er in der Freiheit seiner Frommheit, muss er die entwickeln. Und fünftens, der Mensch muss eben, weil er aus dem Geiste Gottes kommt, das Wort Gottes als solches verstehen. Der Geist kommt also aus dem Munde Gottes für den Luther und dort erfährt er dann die Gnade Gottes. Sechstens ist eine Sache der Sicherheit und der Frage nach dem Willen. Jetzt, der Wille ist, dass er Vertrauen haben muss. Jetzt kommt das Problem des protestantischen Denkens, nämlich die Frage nach der Freiheit. Wenn ich die Freiheit zu meinem Willen habe, kann ich eben auch die Freiheit haben zum Unwillen, mich von der Freiheit zurückzuziehen und in den Zweifel und in die Verzweiflung zu gehen. Und was hilft da? Luther sagt, Vertrauen. In der Tat ist Vertrauen ein wesentliches Element. Kinder müssen ihren Eltern vertrauen, man muss Vertrauen haben in den Partner, man muss Vertrauen haben in die Kultur. Gleichzeitig steht aber hinter Vertrauen immer, Schrägstrich, Misstrauen. Es kann ja anders sein. Es kann ja anders kommen. Und manchmal kommt es anders und ganz anders, als man denkt. Wenn man nicht weiß, wie es kommen kann, weil Gott nach dem lutherischen Denken immer in der unsichtbaren Wolke des Himmels zu Hause ist, was macht man da? Dann muss man doch auf die Werke vertrauen. Dann muss man gute Werke tun. Und in dieser Geschichte wird es plötzlich für den Luther eng und schwierig. Die guten Werke hat auch die katholische Kirche verlangt. Die hat von ihren Gläubigen den Ablasshandel des Wahren, zahlst du für deinen himmlischen Platz, dann wirst die Seele in den Himmel springen. Und dieses ist natürlich für Luther unannehmbar, weil der Glaube des Menschen den Christen frei macht und weil er in seinem Glauben selber der Schöpfer seines Glaubens ist. Wenn dem aber so ist, dass er der Schöpfer seines Glaubens ist, dann ist er Schöpfer. Und dann haben wir das Freiheitsproblem plötzlich wieder da.
Sie hören gerade bei Lora München 92.4 die Sendung Philosophie aktuell mit Dr. Xaver Brenner.
Und mit dem Freiheitsproblem taucht die Prädestinationslehre auf. Das heißt, Luther muss, wenn er an der unbedingten Herrschaft Gottes festhalten will, akzeptieren, dass der Mensch an einem ganz bestimmten Punkt einer Vorherbestimmung und einem Vorherwissen, das ist dann bei Platon die ganze Anamnesis-Lehre, die Wiedergeburtslehre gewesen, dass also in dem göttlichen Wissen alles immer wiedergeboren wird. Bei Luther taucht das also als Vorherbestimmung auf. Wenn Gott oder der Geist das Absolute ist und der Mensch auch immer den Wunsch hat, die Zukunft zu wissen und das nur Gott kann in diesem göttlichen System, weil die Erfindung der Zukunft ihm ja genommen werden muss, wenn er ein dienstbarer Herr ist oder Knecht, dienstbarer Knecht, dann muss es eine bestimmte Stelle geben, wo Gott immer der Vorherwissende ist und der Mensch in seinem Willen weder Mensch noch Engel noch Kreatur frei sind von dem Vorwissen Gottes. Ich darf das zitieren aus der Prädestinationslehre von Luther. Denn wenn wir glauben, es sei wahr, dass Gott alles vorher weiß und vorherordnet, dann kann er in seinem Vorherwissen und in seiner Vorherbestimmung weder getäuscht noch gehindert werden. Dann kann auch nichts geschehen, wenn er es nicht selbst will. Also der Wille geht hier vollständig an diesen Geist Gottes über. Jetzt kommt aber das Problem mit der Vernunft. Dadurch ist die Vernunft selbst gezwungen zuzugeben, die zugleich selbst bezeugt, dass es einen freien Willen weder im Menschen noch im Engel noch in sonst einer Kreatur geben kann. Also dieses zentrale Problem der Freiheit und der Unfreiheit. Die Vorherbestimmung der Herrschaft ist diejenige, die immer alles weiß, der König, der Präsident, Trump, der dann später behauptet, er ist ein real Genie, er ist ein totales Genie, und a very stable character sowieso. Und jeder Führer innerhalb des Abendlandes kommt mit der Vorherbestimmung, Hitler übrigens auch. Also, das heißt, die Zerstörung des Vertrauens in sich selbst ist das zentrale oder der zentrale Widerspruch der Prädestinationslehre. Auf der einen Seite taucht bei Luther die Freiheit auf, taucht der Wille auf, taucht im protestantischen Denken der Wille als ein Schöpfungsakt des Menschen selbst auf, aber auf der anderen Seite hat er nicht das Recht über die Freiheit dieses Willens. Irgendein gutes Werk muss man dann tun, um zu wissen, dass es denn doch so ist, dass die Freiheit, die man hat, doch richtig ist. Und das geht primitiverweise dann bei sehr vielen Leuten zunächst nur in die Dinge. Max Weber hat das also an der amerikanischen Entwicklung nachgewiesen. In dem Augenblick, wo sich diese spirituelle Idee des Erfolges für einen himmlischen Platz und guter Werke materialisiert, geht es nur noch in die Erfindung und in die Schöpfung von Dingen und von Reichtum. Und dann heißt es, hast du was, bist du was. Und dann müssen die Türme der Herrschaft größer werden. Und dann ist ein Bankgebäude wesentlich größer als eine Kathedrale. Und die neuen Geldtürme in Amerika, in New York sind eben auch Symbole der Herrschaft des Geldes über die alte Kirche. Was will ich jetzt weiter sagen? Es geht jetzt also darum, darzustellen, sich den Gedanken zu machen, dass die Demokratie, meine Damen und Herren, ich möchte also immer wieder zeigen, wie unsere Kulturentwicklung als eine Struktur und als ein Strukturerbe sich vererbt und wir dieses Erbe aufnehmen müssen und diesem Erbe gar nicht ausweichen können, in den Strukturen und symbolischen Formen und Inhalten, die wir aus der Kulturentwicklung bekommen haben. Die englische demokratische Revolution, die ist gescheitert. 1688, 89 gab es dann eine Restauration, und zwar die von Cromwell. Die demokratische Revolution in England ist eine halbe geblieben. Das sehen Sie heute noch. Also wenn Sie nach England rüber schauen, ja, das ist ja halbes Mittelalter, und die Zeremonien, die da ablaufen, die sind katastrophal überholt. Bei der Eröffnung der ersten Saison, ja, des Parlaments kommt die Königin rein und die verliest seine Rede. Die setzt sich dann vorne auf den Stuhl, wo sonst der Speaker sitzt, und verliest die Rede des Premierministers. Und dann sitzt der Johnson oder sonst einer, die sitzt dann da und nickt dann und freut sich, dass sie die Königin so weit instrumentalisieren darf, dass die sagen muss, was er sagen sollte. Also die Gespaltenheit der Freiheit, das können Sie daran unheimlich schön sehen. Und sie liest also, jetzt die Queen hat also Dinge vorlesen müssen, die ist offensichtlich doch ein bisschen für den Beitritt Englands in der EU gewesen und hat also dieses Brexit-Programm vorlesen müssen. Am Beginn der Parlamentssaison muss sie als Königin zelebrieren, dass sie als der göttliche Souverän die Rede des Premierministers heiligt. Das ist entscheidend. Die Königin, das heißt die Souveränität des Alten, von Aristoteles über Alexander den Großen und über die ganze Kaisertradition des Mittelalters gehende Göttlichkeit, wird gespalten und abgegeben. Einerseits, das Souveräne behält die Königin, sie gibt den Segen, aber den Inhalt der Dinge dazu gibt der Premierminister und das Volk über die Wahlen. Also diese Gespaltenheit und dieser halbe Akt oder halbe Weg zur Demokratie, den wir leider in England sehen, ist eine katastrophale Spaltung des demokratischen Gedankens gewesen. Was passiert mit den Leuten, die aus dieser Tradition geflüchtet sind? Die sind nach Amerika gegangen, ganz viele. Engländer, auch Oberschicht oder Leute aus der europäischen Oberschicht. Wo sind sie hingegangen, wenn die Revolution in Europa nicht funktioniert hat? Dann sind sie nach Amerika gegangen, in die neue Welt. Was haben die dort gemacht? Sie haben Gemeinden gegründet. Und jetzt sind wir bei dem, was entscheidend für die Veränderung der Vereinigten Staaten war, nämlich, dass die neuen Siedler eigentlich eine Tradition mitgebracht haben, die sie in England oder auf dem Kontinent nicht leben dürften. Nämlich die Idee, dass die Gemeinde in ihrer Freiheit in der Lage ist, die göttliche Inspiration in sich hervorzubringen. Das ist übrigens ein Gedanke, der nicht von mir stammt, sondern von Hegel. Hegel sagt am Ende der Phänomenologie des Geistes, dass in der Gemeinde, in der protestantischen Gemeinde, ein Akt der Schöpfung von Geist stattfindet, dem sich alle Gemeindemitglieder verpflichtet sehen und wodurch sie geheiligt werden. Was heißt geheiligt werden? Dass sie einen Schöpfungsakt von Gemeinsamkeit erzeugen, und da sitzen sie an einem gemeinsamen Tisch, dem Gemeindetisch. Das sind die Mayflower-Leute, das sind die Quäker, das sind die Maroniten und so weiter, alle die, oder die Altprotestanten, alle die geflohen sind aus Europa nach Amerika, haben diese Downhole-Situation mitgebracht. In Gemeindesaal, wo dann auch ursprünglich dann auch die Kirche war, dort hat dieser Schöpfungsakt stattgefunden. Und über diesen Schöpfungsakt, List der Geschichte oder List der Vernunft, wie Hegel sagt, haben die Leute sich selbst keinen Gedanken machen können oder nicht Rechenschaft ablegen können. Das haben sie selber nicht verstanden. Aber sie tun es. Sie tun oder sie machen etwas Neues. Und das möchte ich Ihnen jetzt an diesem Beispiel, was ich schon mal gebracht habe, darlegen. Sie rekapitulieren die Situation, die Jesus mit seinen Jüngern hat. In Mailand gibt es also dieses von Leonardo da Vinci gemalte wunderbare Gemälde, das letzte Abendmahl. Was zeigt das? Eine Horizontale von Gleichheit. Und der Jesus ist mit seinen Jüngern gleich und das ist, hat er übernommen eben aus dem griechischen Denken. Und dann essen sie Brot und Wein und so weiter und so, das ist mein Leib und das ist mein Blut und so. Und diese Gründungssituation ist eine Gründungssituation unter Gleichen. Der Jesus wäscht auch die Füße von den Jüngern und so weiter. Der will also unbedingt gleich sein mit ihnen. Und vor allem gleich im Geiste der Liebe. Wenn Sie jetzt dieses als eine Verfassungssituation verstehen, ich sage ja immer, eine Familie, wenn sie in einer guten Verfassung ist, dann ist die innere Struktur so. Wenn Sie dieses Symbol jetzt inhaltlich übertragen und es konfrontieren mit der Moses-Situation, dann sehen Sie, der Moses kommt vom Berge Sinai herab und der sagt, hier habe ich von Gott die Gesetze bekommen, die er ja aus Ägypten mitgebracht hat, die Tafeln, und die bringt er dann dem jüdischen Volk, das einen Vertrag mit Gott macht. Und eine Vertragssituation ist etwas anderes als eine Verfassungssituation. Das ist elementar der Unterschied. Die Vertragssituation wird gegeben in den Gesetzen vom Berge Sinai, das ist Moral. Die unterscheidet sich von der Verfassungssituation, die eine Ethik hervorbringt, der Horizontale. Und das können Sie in diesen beiden Bildern, wenn sich die vorstellt, kann man sich das wirklich gut vorstellen. Auch wenn die von den einfachen Leuten nicht verstanden worden ist, sie haben es dann doch genauso gemacht. Die waren alle fasziniert von dieser Gründungssituation, dass man in der neuen Welt in Town Halls diskutiert, bis man eine Lösung findet und dort im Prinzip auch Gesetze macht. Und dann die Leute, die dort gewählt werden, als Abgeordnete in das jeweilige Repräsentantenhaus und dann Senat geschickt werden, hat aber seinen Ursprung in der ursprünglich religiösen Situation, die aus dem christlich- oder griechisch-christlichen kommt. Und die Verfassungsväter Jefferson, Adams, Madison und so weiter, die haben in der Tradition des europäischen Humanismus diesen Grundgedanken der Freiheit nach Amerika gebracht und das ist großartig. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund